Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn es klopft und tätscht auf der Bühne, dann gefällt es im Tenor Reichlin am besten. Wenn zum Beispiel ein Feuer ausbricht oder wenn ein Huhn über die Bühne läuft, als wäre es auf dem Hühnerhof. Der Theaterrequisiteur im Luzerner Theater hat eine grosse Trickkiste und dank deren sieht alles wie echt aus auf der Bühne. Der Tenor Reichlin ist seit 35 Jahren am Luzerner Theater und wir lernen ihn jetzt kennen im Menschen und Horizonte, hier auf DRS 1, am Mikrofon Regi Sager. Das Luzerner Theater steht neben der Jesuitenkirche an der Rüss, beim einen Ende der Kappelbrücke. Und dort oberst oben unter dem Dach ist das Reich vom Tenor Reichlin. Er ist ein mittelgrosser Mann mit einem Schnauz, grauen Kruseli und mit fröhlichen Augen. Ein Atelier, ein kleines Archiv und eine Mini-Küche sind in diesem Raum untergebracht, auf dem gleichen Stock wie die Schneiderei und Maskenbildnerei. Und an der Wand vom Atelier vom Chefrequisiteur hat es ganz viele Schubladen mit allerlei Sachen drin. Und es hat Kisten rum, gefüllt mit Material. Und in der Mitte ein grosser Tisch, eine riesige Werkbank. Darauf oben eine besondere Kiste. Und die lässt sich Martina Schneider vom Zeno Reichlin erklären.
Also, jetzt haben wir hier so eine Kartonschachtel.
Zügelkiste, so?
Es ist eine Zügelkiste. Oder, ja. Die haben ja zügelt, das ganze Stück war eine Zügelgeschichte gewesen. Und neben dem, dass so Schachteln haben müssen umfahren auf der Bühne und zu den Türen aus und hinten in die Luft verschwinden, hat eine Kiste müssen explodieren. Und weil die aber so nahe bei den ersten Zuschauern war, habe ich natürlich nicht mit Feuerwerk dahinter. Jetzt habe ich eine Konstruktion gemacht mit Federn. Innen dran sind die Federn von dieser Kiste. Die sind mit einer Pyroxilschnur zusammengebunden. Und ein kleiner Elektrozünder, wie da bei dem Kerzenstock, der explodiert. Mit dem Elektrozünder kann man die Pyroxilschnur anzünden. Oh. Jawohl, oi. Und in einer Sekunde hat das die Federn gelöst. Innen dran haben wir einen Ballon aufblasen mit Helium und ein bisschen Talkum drin. Der Ballon hat es vertätscht, einen Knall gegeben. Das Helium hat den Knall ein bisschen verstärkt und das Talkum hat einen Rauch gegeben. Und die Federn hat die Kiste so auseinandergeflogen. Und die Leute haben gelacht und gedacht, wie haben sie das gemacht? Das muss man ein bisschen erfinden, so etwas, ja. Und dann muss man es noch können am Regisseur oder an der Regisseurin verkaufen. Am besten ist, wenn ein paar Leute nebenzu anstehen und gerade sagen, lässig. Also, ja, die sind zwar nicht gekauft, aber es ist auch schon noch ein bisschen eine Unterstützung, jemand nebenzu gerade so ein bisschen mithilft, dass man nicht lang muss.
Der Effekt ist dann da.
Der Effekt ist da und wenn alle Freude haben und lachen, dann muss der Regisseur das Gefühl haben, mal, das könnte es eigentlich schon noch sein, oder? Mhm. Manchmal fliegt einem so eine Idee wie zu und manchmal muss man ganz zäh an etwas tüfteln und ausprobieren, an Kollegen anrufen von anderen Theatern. Du, hast da nicht einmal so und so etwas? Und da kommt man meistens irgend auf einen Schlusspunkt, wo man etwas machen kann, wo allen Wünschen gerecht wird. Da habe ich jetzt gerade ein gutes Beispiel. Und zwar Rusalka hat der Regisseur hat gerne einen Falk gehabt, dass die Rusalka einen Falk auf ihre Schulter trägt. Da habe ich mich kundig gemacht, Vogelwarte und Tierschutz und allem. Das geht nicht. Ein Falk sollte man eben nicht als Wildtier sollte man nicht so im Theater verwenden. Und da habe ich als Vorschlag gesagt, man könnte mit einer Ratte, mit einer weiss-schwarz gefleckten Ratte probieren, als Attribut deren auf die Schulter zu nehmen. Und es war das Problem, die Sängerin, die hat sogar vor Mäusen Angst gehabt. Und wir haben den Ratten dieser Wellen unterjubeln. Und das hat die Überzeugungskraft gebraucht. Und ganz sachte zuerst das Köpfchen zeigen und ein bisschen streicheln und am anderen Tag ein bisschen den Rücken und hey, wie die schon gewachsen hat. Und irgend nach 4-5 Tagen der langrote Schwanz, oder? Und inzwischen ist die aber schon so neugierig gewesen, die Ratte. Mit der haben wir auch jeden Tag trainiert. Wir haben das Cape angelegt von dieser Sängerin und die Ratte da uns auf die Schulter da mit Futter links und rechts an der Schulter haben wir sie konditioniert, bis die gemacht hat, was wir wollen. Und die Sängerin hat das problemlos gemacht. Der ganz zweite Akt war die Ratte ihr auf den Schultern. Und da ist noch eine ganz lustige Geschichte daraus entstanden. Es sind ja dort Sommerferien gekommen. Was machen wir mit dieser Ratte? Die Ratte ist auf Schleswig-Holstein gekommen, zu Künstlerleuten. Die haben aber noch Katzen gehabt daheim. Und eines Tages, und die Katzen haben wohl verstanden, Mäuse gefangen für aussen. Und eines Tages kommt ein Foto zugeschickt, schau mal. Und dann ist denen ihre grosse, dicke Katze der schläft auf einem Divan und zwischen den Vorderpfoten schaut der Kopf von der Ratte aus und hinten lampet der Schwanz von der Ratte und das sind ganz gute, enge Freunde geworden.
Nicht rührend, das Bild, ja. Ich habe es vorher gesehen, ist wirklich ganz herzig.
Ja. Billy Schuld und Sühne, du kommst ein Schauspieler, das ist ein Stück, ein Schauspiel, Dostojewski, wo bei uns alles in einem Wasserbecken spielt. Und dort tut der Schauspieler dort mal eine Zeitung anzünden, verbrennen. Mhm. Und jetzt ist die Zeitung halt genauso präpariert, dass er sich nicht verbrennt und dass die also kontrolliert abbrennt. Mhm. Das sind Sachen, die ganz simpel aussehen, aber wo manchmal vorher viel ausprobieren braucht und, mhm. und überlegen, wie kann man das machen, dass es nicht gefährlich ist und dass es gleich schön brennt. Wir sind einfach da in dem Atelier ganz nahe bei der Bühne zu. Da tun wir die kleineren Sachen herstellen und Vorbereitungen treffen. Und die grossen Sachen, da haben wir in unserem Probenhaus im Südpol, haben wir einen Fundus. Und dort sind Tausende von Sachen. Mhm. Dort ist alles. Es gibt fast nichts, wo man nicht irgendeines braucht in einem Theaterstück. Also das ist, ob das etwas Medizinisches ist oder etwas von der Polizei, wie irgendwelche Waffen und Messer und Handschellen und Pistolen oder von den Bauern. Es ist alles braucht es irgendeines. Schwimmgürtel braucht es, Weihnachtsschmuck, es ist irgend verschiedene Tiere, Federn, es ist alles, braucht es irgendeines. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Zeug geschickt wieder tut, im Fundus archivieren und versorgen, dass das nicht ein Güsselhaufen wird. Also das ist noch eine wichtige Arbeit von uns, dass wir den Fundus in einem guten, übersichtlichen Zustand haben. Und das haben wir. Mhm. Das sind Gäste da.
Aha, das haben wir Hühner.
Das sind drei Hühner, die sind von meinem Kollegen vom Schauspielhaus Zürich.
Ja,
die hat er mir zur Verfügung gestellt. Das hat mir viel Arbeit erspart. Ja. Noch schnell drei Hühner machen, das hätten wir sicher eine Woche Arbeit gehabt, ja. So wie die schön gemacht sind. Und dafür kommt er dann wieder einmal ein paar Pistolen holen bei mir, weil ich ein bisschen mehr von dem habe. Und so können wir auch ab und zu einander theaterübergreifend aushelfen.
Der Zeno Reichlin hat ein paar Tricks verraten, die auf der Theaterbühne dafür sorgen, dass die Zuschauer das Gefühl bekommen, es sei dort alles echt, wie im richtigen Leben. Der Zeno Reichlin ist schon seit 35 Jahren beim Theater, aber ursprünglich wollte er mal Bauführer werden und hat sogar mal auswandern. Wieso, dass es dann wieder anders gekommen ist, in 3 Minuten hier auf DRS1.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau
sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important c'est la rose. L'important c'est la rose. L'important c'est la rose. Crois-moi, toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi.
Der Chefrequisiteur vom Luzerner Theater, der Zeno Reichlin, ist seit 35 Jahren hinter der Bühne am Tüfteln und am Basteln für Ballett, Oper oder Theaterstück. Vor 61 Jahren ist er im Kanton Schweiz geboren und aufgewachsen und er hat schon als kleiner Knopf viel Fantasie gehabt und darum wundert es einen eigentlich nicht, dass er dann irgendwann mal im Theater gelandet ist. Allerdings über Umweg. Martina Schneider ist mit dem Zeno Reichlin durchs Theater gelaufen. Ein Ort, übrigens, wo sich alle duzen.
Also auf dem Weg zur Dachterrasse, zu der einen Dachterrasse, sind wir jetzt eigentlich genau oben an der Bühne.
Ja, jetzt sind wir oben im Bühnenhaus auf der Galerie. Da sehen wir durch die unzähligen Scheinwerfer und kilometerweise Kabel sehen wir auf die Bühnen runter, auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Ja. Und wir sehen da gerade von unserer nächsten Produktion, sind zum Vorbereiten vom Bühnenbild. Tom Perry heisst das, ein Stück, das wir machen mit Haufen Jugendlichen zusammen.
Ja.
Da hinten sehen wir etwas, so einen ganz langen, weissen, zusammengebundenen Sack.
Ich hätte jetzt als Laie gedacht, es genau den Vorhang, den wir runterlassen können. Ist es aber nicht.
Nein, das ist etwas, das uns im Gegensatz zu der Natur etwas machen lassen, was die Natur nicht kann. Wir können da mitten im August am Nachmittag Schneesturm oben runterlassen, wenn wir wollen. Das ist so ein langer, bunter Sack mit Haufen kleinen Löchern und der ist in zwei Stangen eingehängt. Und wenn man die Stangen gegenseitig zueinander bewegt, auf und ab bewegt, kommt durch die Löcher raus ein schöner, feiner Schnee, der auf die Bühnen rieselt, ja.
Wunderbar. Wir sind jetzt hier auf dieser Dachterrasse, die wirklich ein einmaliger Blick ist, wo Luzern zeigt. Wir haben auch Glück mit dem Wetter, die Sonne scheint. Da unten Touristen, teilweise zum Teil Leute, die jetzt noch Mittagspause haben, die draußen sitzen, in den Cafés, aber auch am Wasser direkt. Kappelbrück vor der Nase. Was wollen wir mehr? Und seit 35 Jahren bist du da oder noch länger. Ursprünglich aber in Art aufgewachsen. In einer grossen Familie.
Ja, ich bin in Art aufgewachsen mit Haufen Geschwistern, jawohl. Und später sind wir nach Goldau gezügelt und haben dort zwei Häuser gebaut, dass alle Platz hatten. Und dort bin ich nach der Schule bin ich in eine Zeichnerlehre abgeschlossen und nach einer Maurerlehre gemacht, die ich aber nicht fertig gemacht habe, weil das hat mir nicht mehr gepasst, die Bauerei. Und ich wollte irgendetwas Freieres machen, etwas. Das hat mir einfach nicht mehr passen, aus verschiedenen Gründen.
Und Zeichnerlehre, ist das, also hast du dort schon gemerkt, dass du eigentlich so, ich sage jetzt, etwas Musisches auf jeden Fall in dir hast, dass du gestalterisch gut bist?
Ja, das habe ich sehr gern gemacht. Ich habe sehr gern gezeichnet. Ich habe auch als Kind schon gern in diesen Riedländern aus den Blumensträussen geholt. Wenn ich dann wieder so einen der Mutter heimgebracht habe, hat sie mich gelobt, wenn ich schöne Sträusse machen kann. Das hat mir natürlich dann geschmeichelt. Und ich habe sicher als Kind schon ganz meine Fantasie ausgelebt. Ich erinnere mich in der Art am See, hat es so an der Strasse so Hydranten gehabt, wo von der Feuerwehr, wo links und rechts die Deckel aufgeschraubt waren, mit einem Kettel angemacht. Und da bin ich als 4-5-jähriger Bub bin ich auf die Hydranten gesessen und habe so mit den Lippen geklebt, dass wie ein Ross tönt hat. Und die Hydranten waren meine Rössli. Es hat mehrere gehabt. Haben dann auch amig etwas Gras vorne angelegt, dass sie etwas zu fressen haben. Und dann, wenn es Situationen gegeben hat, die habe ich besonders gern gehabt. Wenn es Nebel gehabt hat über den See rein, habe ich dort auf dem Rössli rausgeschaut und habe gedacht, so, Zeno, jetzt bist du am Meer. Und das Meer ist mir halt erst ein bisschen später begegnet, aber dafür jetzt immer umso mehr. Und ich habe ja anstelle, dass, weil man auch früher nicht so in die Ferien ist, habe ich dafür Meuterei auf der Bounty gelesen, Robinson auswendig können und all die Abenteuergeschichten. Mhm. Ja.
Also so eine Sehnsucht nach dem Meer oder nach dem weit weggehen, die hat dich ja dann später nach der Erfahrung auf dem Bau, wo du eigentlich gemerkt hast, dort passe ich gleich nicht an und das will ich nicht, dann hast du eigentlich Pläne gehabt, auszuwandern.
Ja, ich hatte so eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen Fernweh hatte. Und dann, weil ich Leute gewusst habe, die schon in Australien waren, hat mich das Land irgendwie gereizt. Und ich habe ein Gesuch gestellt an die australische Botschaft, dass ich eine Arbeitsbewilligung bekomme. Das war nicht so einfach gewesen damals. Die haben zuerst Engländer genommen und dann haben sie Commonwealth-Leute genommen. Und dann haben sie Leute genommen, wo einfach Berufe, wo ihnen gefällt haben. Und das sind technische Berufe, sind dort beliebt gewesen halt. Ja, und dann habe ich das Gesuch eingereicht. Und habe aber gleichzeitig noch Prüfung gemacht in Luzern für eine Kunstgewerbeschule. Mit Meinung, dass ich da kaum eine Chance habe, wenn da 400 Leute die Prüfung machen und 35 oder 40 nehmen. Da habe ich mir keine grosse Hoffnung gemacht, aber innerhalb von einer Woche habe ich dort zwei Briefe daheim gehabt. Einen von der australischen Botschaft, dass ich eine Arbeitsbewilligung habe und eine von der Kunstgewerbeschule, dass ich die Prüfung bestanden habe. Und das hat mich dann nicht lange überlegen lassen, habe ich mich entschieden, an die Schule zu gehen. Und Australien habe ich gedacht, das springt mir nicht davon.
Und dein Weg ist dann in die Kunstgewerbeschule gegangen und ich glaube, im Nachhinein, rückblickend, findest du das, ist das genau das Richtige gewesen, weil du dort eben auch so tolle Leute getroffen hast, gute Lehrer.
Die Zeit, die Kunstgewerbeschulzeit ist für mich, für meine Weiterentwicklung nach, ist zentral wichtig. Ich bin dort einmal an Leute begegnet, an Lehrer, auch an einen Direktor, wo mich enorm gefördert haben. Mir ist dort als junger Mensch schon ganz ernst genommen worden. Und ich habe in WGs gewohnt, mit Freunden zusammen. Das hat ganz neue Sichtweisen gegeben. Neue Erfahrungen und neue Denkweisen. Und das ist für mich einfach ganz enorm wichtig gewesen. Auch die WGs, wo ich mit Freunden zusammen gewohnt habe, wie man sein Leben gestaltet und wie man finanziell über die Runde kommt und all das Zeug, ist für mich wichtig gewesen, ja.
Und wie bist du dann zum Theater gekommen? Wie bist du überhaupt Requisiteur geworden?
Ich bin nach der Ausbildung an der Kunstgewerbeschule bin ich nach Portugal. Und dort ist nach einem halben Jahr ist die Revolution ausgebrochen, die Nelkenrevolution. Da haben sie gesagt, da sind keine Schulen und nicht, ich soll jetzt heimgehen. Und dann bin ich wieder auf Luzern und habe da ein bisschen Grabstein gemacht und ein bisschen gemalt und so verschiedene Sachen. Mhm. Und dann hat ein Freund von mir, hat dort schon am Theater gearbeitet, bei den Beleuchter. Und dann haben die jemanden gesucht, der kommt helfen. Und da habe ich gedacht, ja, 7 Franken in der Stunde, das ist doch etwas. Also gehst du mal ins Theater, in eine neue Umgebung und so. Und habe dort als Beleuchter angefangen. Bei 3 oder 4 Jahren in dieser Beleuchterabteilung war. Habe das Stellwerk gefahren, das heisst die Lichtstimmungen am Abend gefahren von diesen Vorstellungen. Das hat mich nicht ganz befriedigt, die Arbeit. Weil ich bin auch nicht vom Elektriker-Seite her gekommen. So. Auf jeden Fall habe ich mit dem aufgehört. Und kurz darüber haben die Leiter gesucht von der Requisitenabteilung. Da hat irgendetwas nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ja, Leiter, das ist, entspricht meinen Ausbildungen und das gefällt mir und ich kann eine Abteilung leiten und dann probiere ich das und mache ich das mal ein Jahr. Ja.
Ein Jahr?
Ja, aus dem Jahr sind es jetzt 35 Jahre geworden. Ich bin jetzt da vorne am Theater, bin ich jetzt am längsten dabei schon, ja. Und es gefällt mir immer noch enorm gut.
Der Zeno Reichlin. Über eine grosse Liebe und einen grossen Abschied erzählt er im Gespräch mit Martina Schneider als nächstes, denn hier auf ihre Seite etwa 3 Minuten.
Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. How they fill my eyes. All my sorrows set tomorrow. Take me back to my old home. Changing, arranging, I'm changing, I'm changing everything.
Everything around me.
The world is a bad place, a bad place, a terrible.
But I don't wanna die.
DRS1 Menschen und Horizonte mit dem 61-jährigen Zeno Reichlin, Chefrequisiteur am Luzerner Theater. In diesen 35 Jahren, die er dort schon arbeitet, sind Theaterleute häufig auch seine Freunde geworden. Und seine Freunde sind ein bisschen seine Familie. Der Zeno Reichlin lebt nämlich allein. Martina Schneider.
Ganz enge Freunde von ihm sind in Italien zuhause. In einem Land, wo auch er sich zuhause fühlt, erzählt der Zeno Reichlin auf dem Dach vom Luzerner Theater.
Ja, ich gehe seit über 20 Jahren, bin ich jedes Jahr auf der Insel Elba. Das sind Freunde von mir, die dort eine Hotelanlage führen. Im Winter sind die in Turin. Da gehe ich ein bisschen ins Piemont, das ist auch schön. Man tut gerne an den Markt gehen, man tut ein bisschen kochen zusammen, man geht Museen anschauen. Und im Sommer, wenn ich auf dieser Elba unten bin, bin ich eigentlich dort, wo ich als Kind immer davon geträumt habe, von dieser Schatzinsel. Das Meer rausschauen, Inseln draussen, das Schiff, das durchfährt, der Mond, der aus dem Meer raufsteigt, Fledermäuse, die sich abwechselt mit Schwalben und Amseln, am Abend Glühwürmli, die nachführen können. Es klingt fast ein bisschen übertrieben, aber es ist halt enorm schön, wenn man das sich einfach so zukommen lassen. Das ist schön, ja.
Er kocht gern mit Freunden, für Freunde, und trotzdem lebt er allein. Ein Widerspruch?
Das sehe ich keinen Widerspruch drinnen eigentlich, nein. Im Gegenteil, wenn man doch gute Freunde hat, dann lebt man ja auch gar nicht allein. Das ist sehr wichtig. Ich bin den Leuten, die mir nahe stehen, auch sehr dankbar für diese Zuneigung. Und das ist sehr wertvoll, habe ich Freude daran. Ja.
So richtig weggezogen von Luzern habe ich nie. Einmal hatte er die Chance, in Köln an der Oper zu arbeiten. Aber sein Luzerner Theater hat ihn dann eben doch am meisten überzeugt, sagt er. Und er hat es nie verlassen.
Ich komme jeden Morgen ins Theater und habe Freude an den Leuten, die mir begegnet, arbeiten. Manchmal ist man auch ein bisschen gestresst und manchmal ist man auch ein bisschen ungeduldig. Aber ich habe so ein lässiges Team, das da auch wieder auffahren kann, und ich kann auch wieder auffahren, wenn dort irgendetwas ist. Das ist ein ganz grosses Plus von unserem Theater. Das ist überschaubar und man merkt, wenn einem etwas nicht stimmt, oder man kann reagieren, wenn etwas nicht gut läuft. Und dann kann man ein bisschen auffahren und abgeben. Das ist schön.
Und so, wie er sich seinen Alltag hier eingerichtet habe, hat er eben auch noch Zeit für sich und für Sachen, die er einfach gerne mache.
Ich habe Tagebücher, wo ich viel drin zeichne und malen und Gedanken eintrage. Und das füllt meine Zeit schön. Aus den Resten der Zeit tue ich ganz gerne flanieren oder mit dem Schiffli ein bisschen auf dem See rumtuckerle. Ich kann oder einfach Leute beobachten, noch jemand ansitzen und denken, wie sieht es bei denen daheim in der Küche aus. Oder einfach Menschen beobachten, das ist etwas, was ich ganz gerne mache.
Eine grosse Liebe gehört einem kleinen, holzigen Italiener.
Es ist ein Italiener, der Pinocchio. Ich erinnere mich zurück an die ersten Begegnungen mit dem Pinocchio. Die ersten Begegnungen waren am Abend, wenn uns Mutter die Kapitel schön eins nach dem anderen erzählt hat von dem Leben. Und dann haben wir ein bisschen unsere Kommentare geben dazu und wieso und Fragen stellen. Und ja, dort hat es noch kein Fernsehen gegeben und noch keine so Maschinen zum Umdrücken drauf. Dann hat man eben noch einander erzählt und können Fragen stellen und so. Und dort bin ich dem hölzigen Männchen das erste Mal begegnet. Habe irgend später einmal angefangen, Bücher sammeln von ihm. Über ihn, und der hat sich das umgesprochen, und der hat mir Freunde, die irgendwo von einer Reise, meistens dann natürlich von Italien gekommen sind, haben mir wieder ein Figürchen gebracht, und der hat sich das mit der Zeit irgendwie zu einer ganz ansehnlichen Sammlung zusammen drauf. Das ist, sind jetzt vielleicht 200 so Pinocchio verschiedene, vom kleinsten 3 mm grossen oder kleinen Glaspinöckeli, wo in einer Muschel drin sitzt, wo ich in Venedig war, in Murano gefunden habe. Bis zum 2 Meter grossen Monster-Pinocchio, der hier im Atelier innen steht.
C'è una luna nel cielo, una luna splendente, tutta acqua e sapone. Bianca luminescente, ma una luna calante, una luna perdente, brilla sopra una terra sempre più agonizzante. Sotto la luna diamanti, a interrogare la sorte, ad ascoltare il vento, si stringono più forte. Com'è bella la luna, com'è bella la luna. Come lontana è la luna, così è vicino amore. Che grande turbamento, la vita che si accende, la vita che si muove, la vita che riprende, la vita che protesta, la vita non si arrende. Sotto la luna gli amanti ora son più distesi, si cullano nei sogni, lassù alla luna appesi. Come bella è la luna, come bella la luna. Sotto la luna la terra, e sopra la terra gli amanti. L'incanto si ripete, la vita va avanti, la vita si ribella, la vita piange e strilla, la vita fa baldoria e vuole cantar vittoria. Sotto la luna gli amanti hanno occhi brillanti, si cullano nei sogni, e i sogni sono tanti. Com'è bella la luna, com'è bella la luna, com'è bella la luna, com'è bella.
Deres Eis, Menschen und Horizonte. In 4 Jahren gibt es einen grossen Abschied für den Zeno Reichlin, dann wird er pensioniert. Und das ist sicher schon noch ein grosser Abschied, wenn man nach fast 40 Jahren das Theater muss verlassen, den Ort, wo man geschafft hat, krampft, gelacht, vielleicht auch über einmal brüllt. Ob es echt ein schwieriger Moment wird für ihn? Er redet mit der Martina Schneider darüber.
Ja. Zuerst einmal gehen wir von der Dachterrasse wieder rein ins Atelier unter dem Dach. Bevor wir über Abschied reden, sorgt der Zeno Reichlin noch für das liebliche Wohl von seinem Gast und sich. In seinem Mini-Kucheli macht er ein Salami, ein Brot, ein bisschen Käse und ein Weili parat. Dann sieht er plötzlich im Gestell seinen orangen Plattenspieler, Modell aus den 70er Jahren, und seine Plattensammlung. Kennst du das? Zum Beispiel die Fado-Sängerin, die Amalia Rodriguez. Der Zeno Reichlin ist jetzt in seinem Element. Die haben noch live gesehen, in Lissabon.
Jetzt musst du das hören. Es sollte doch etwas kommen.
zweimal habe ich mich gehört, aber ich bin sehr viel Spur. Obrigado. Obrigado.
Casa portuguesa.
Casa portuguesa.
Numa casa portuguesa fica bem, com vinho sobre a mesa.
Und er hat gesehen, wie ein Boxmeister aus Portugal an diesem Konzert Pech gehüllt habe. So gerührt sei er ab dieser Sängerin. Und apropos Musik, ob ich den Gwerderes aus Art kenne. Und dann hat der Zeno Reichlin auch schon bereits seine Kläfeli da vorne und kläfelt. Und am Schluss zieht er nochmal eine Platte führen und landet einmal mehr in Italien, Gabriella Ferri.
Sei de Barlo non risponde, stai di strada come a te. E te tengo dentro cuore. Sono sempre innamorato, ma tu invece vien salato. Ed stai scuridando e me.
Und dann gehen wir mit dem Tablet wieder raus, auf die Dachterrasse. Nochmal in die Sonne, den Blick haben auf die Reuss, auf die Kappelbrücke. Und wie ist das jetzt, mit dem Abschied nehmen?
Ja, es ist ein Gedanke, wo ich mich nicht langsam damit auseinandersetze. Es ist ein Gedanke, wo ich versuche, schon seit jung daran zu denken oder mich vorzubereiten, wenn man einmal, ja, so ein älterer Herr ist, der den ganzen Tag für sich zur Verfügung hat. Ich glaube, man muss seine Pensionierung muss man als junger Mensch schon planen. Weil man kann nicht sich abrackern und rennen und machen und Überstunden und Überzeiten und die sagen, ja, wenn ich pensioniert bin, dann habe ich den Garten und dann kaufe ich den Töff und dann gehe ich dann reisen und dann lese ich dann diese Bücher. Das muss man eigentlich alles mittrainieren, vorher schon. Man muss alles sich ein bisschen zurechtlegen und vorbereiten. Ich versuche schon, jetzt schon, immer auf mich zu achten, was machst du gern, wo siehst du Sinn dahinter, wo tust du einfach ein bisschen Musse walten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Abschied nicht so einfach wird. Ich bin sehr verbunden mit dem Haus, mit diesen Menschen da. Und was ja auch ist, die Menschen, es ist Künstler, die da arbeiten, die sind sehr oft jung, nehmen Luzern als Sprungbrett, oder? Die Möglichkeit. Aber die gehen immer wieder. Es ist immer das Kommen, das Gehen. Man begegnet an neuen Leuten. Und was mich ganz besonders freut, ich habe Kontakt noch mit Künstlern und Künstlerinnen, die vor 30 Jahren da auf der Bühne gestanden sind, haben teilweise die grosse Karriere gemacht. Und wenn man denen irgendwo wieder begegnet, ist das toll. Ich habe auch Briefkontakt, ich tue viel schreiben. Ich habe Briefkontakt noch mit einigen Leuten aus dieser Zeit. Es gibt viel Abschied, wo man muss nehmen. Mm. Aber ich denke, das hängt mit unserem Leben zusammen. Abschied nehmen ist, wir kommen auf die Welt und müssen von jedem Tag, wo wir leben, von jeder Woche oder Jahr, müssen wir Abschied nehmen. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn man die Natur beobachtet. Wir nehmen jedes Jahr Abschied von den farbigen Blättern, wo der Wind runterbläst. Jetzt, wenn man da an der Reuss entlang auf die Kastanien runterschaut, all die jungen Leute, die Picknicke drunter und ihre Mittagspause geniessen, die grünen Blätter, die innerhalb von wenigen Tagen dieser Weg rausgekommen sind, die sind eben im Herbst, nehmen wir dann wieder Abschied von denen. Und Abschied ist ein schöner Gedanke, ein schönes Thema. Zeit überhaupt. Zeit, wir haben Zeit. Jeder Mensch hat Zeit vom Moment, wo er auf die Welt kommt, bis zum Moment, wo er stirbt. Also ich habe keine Zeit, kann man eigentlich gar nicht sagen. Man hat die Zeit.
Zeit für eine letzte Frage an diesem Mittag auf der Dachterrasse vom Luzerner Theater an Chefrequisiteur Zeno Reichlin. Was hat denn er noch vor an diesem Nachmittag?
Heute Nachmittag haben mir Leute noch angeläutet, die Fotografen, die spezielle Sachen machen. Einer sucht ein Hirn und eine Frau sucht für ein kleines Theater Bücher, die wir gemacht haben für im Märli, wo Kinder können so in Bücher reinschleifen. Das war Igrein, das letzte Märli. Sind sechs Kinder sind Bücher gewesen. Und die haben das gesehen. Und jetzt vielleicht gar nicht denen das raussuchen. Manchmal hilft mir, wenn irgendein Theater oder Schulen und so etwas suche ich da.
Und die im Fundus haben das selbstverständlich auch noch ein Hirn.
Und dort habe ich sicher ein Hirn, jawohl.
Der Zeno Reichlin, Theaterrequisiteur am Luzerner Theater, im Menschen und Horizonte hier auf der RS1, Redaktion Martina Schneider. Und wie der Zeno Reichlin aussieht, können Sie übrigens bei uns im Internet schauen und dort können Sie die Sendung auch noch gerade als Podcast abladen, wenn Sie das möchten, drs1.ch. Sie wird aber auch wiederholt am nächsten Dienstag zu oben am 9. Und Sie können noch weitere Möglichkeit, die Sendung nochmal zu hören. Sie können eine CD bestellen, eine Woche lang im Laufe der nächsten Woche. Ab morgen bis am Freitag, morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Das ist die Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.